Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 539. Heute mit dem großen Roster-Check. Wie sind Raw und SmackDown nach dem Draft aufgestellt? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Und der Christian Dörre ist ebenfalls dabei. Wunderschönen guten Tag, Chris.
Wunderschönen guten Tag, Olfi Polfi.
Der Draft ist erledigt, der Draft ist geschafft. Wir sprechen heute über die Roster und über die Stärken und Schwächen des Rosters. Aber vielleicht so als Einstieg, Kai, die Draft-Shows jetzt zuletzt, natürlich vor Backlash und die Umsetzung, das war schon nicht so geil, oder?
Nee, also es ist natürlich auch mau, dass wir jedes Jahr, wenn der Draft kommt, jedes Jahr die gleichen Sachen sagen wie, wir wollen die Lotterie, das ist langweilig, macht man nicht so auf NFL und NBA, macht man nicht größer als es ist, es wird einfach vorgelesen und das Tolle ist ja auch, dass ungefähr so ab 6 Monate vorm Draft dass das Roster eh egal ist und dass dann, ach, der war bei SmackDown, komisch, der ist jede Woche überall aufgetreten. Trotzdem fand ich dieses Jahr insofern angenehmer, dass dann wenigstens noch ein paar Legends oder Hall of Famer die Sachen angekündigt haben, wie zum Beispiel RVD, der Matt Riddle ansagt, also auch da zusammen was zusammen gehört. RVD, der seine Karte falsch herumhält. Also Teddy Long zu sehen, war schon angenehmer als jetzt Stephanie McMahon und Adam Pearce oder sowas. Also ich fand, sie haben es wenigstens witziger gemacht, weil man ein paar Leute sehen konnte, wie zum Beispiel Shawn Michaels, der es dann als NXT-GM noch ein bisschen anders verkauft hat. Aber ganz grundlegend war es halt wieder so ein Draft der letzten Jahre, von denen wir alle nicht so mega Fan sind.
Aber Chris, es war doch der größte Draft aller Zeiten. Schließlich durften alle mitgedraftet werden, außer sie sind dann später Free Agents geworden. Dann ist es egal.
Ja, damit hast du es eigentlich schon beantwortet, was ich jetzt sagen sollte. Ne? Das ist halt ein bisschen lächerlich, gerade diese ganze Free Agents-Sache. Ich kann es bei einem Brock noch verstehen, genauso dann halt wie bei regelmäßigen Gaststars, sage ich mal, ein Bad Bunny oder ein hier Logan Paul. Oh, danke. aber boah, ja, da ist ja jetzt halt auch Zeugs, wo man nicht weiß, ja, warum, ne? Hier
Von Wagner.
Ja, genau, der Elias ist ein Free Agent, seltsam, ne?
Man biegt sich das natürlich hier so ein bisschen zurecht. Immerhin dann einher mit dem Draft ging natürlich die Einführung eines neuen Titels. Die World Heavyweight Championship wird ja aktuell bei Raw und SmackDown quasi erstmal ausgefochten. Da gab es ja bei Raw schon die Three-Way-Matches. Da hat sich ja Seth Rollins durchgesetzt. Bei SmackDown, da muss man ganz klar sagen, wir nehmen den Podcast vor SmackDown auf. Da muss man sehen, wen es da ins Finale treibt und wie das da ausgehen wird. Trotzdem mal die grundsätzliche Frage, Kai, erwartest du jetzt, dadurch, dass wir jetzt einen neuen Titel bei Raw haben, der auch dann wirklich Raw-exclusive sein wird, auch wenn ein SmackDown-Wrestler dann darum antreten wird, bedeutet das für dich, dass man vielleicht den Roster-Split diesmal ein bisschen ernster nimmt, als man das in den vergangenen Jahren gemacht hat, allein weil man eben bei Raw einen großen Titel hat, um den man kämpfen kann?
Also zum einen wäre es vielleicht ganz gut, nochmal darauf einzugehen, oder auf die Erklärung, die es im Internet gab, warum auch bei SmackDown Triple Threat Matches stattfinden. Bevor direkt wieder Kommentare kommen, das macht alles keinen Sinn, der Draft ist doch so, wie gesagt, der Roster-Split ist eh egal, jetzt ist das bei SmackDown, geht ja anscheinend auch darum, weil man mit den Playoffs der NBA konkurrieren muss, um da ein bisschen was zu ziehen. Außerdem kann man es auch erklären und sagen, ja gut, der Sieger geht zu Raw rüber, fertig. Ne? Also ich verstehe jetzt nicht, warum da alle so einen Mega-Akt draus machen. Also das zum einen natürlich. Und ich freue mich erstmal sowieso, dass ein neuer Belt eingeführt wurde. Klar kann man jetzt auch für die ganzen Roman Reigns-Sache kritisieren, aber ganz ehrlich, ey, wenn wir dadurch dann vielleicht auf kurz oder lang die Universal-Belt loswerden, dieses hässliche Stück Titel, da bin ich damit komplett cool. Weil ich muss auch sagen, ich mag das Design, klar, das W wieder sehr plakativ drauf, aber gut, es ist eben das Design jetzt in der WWE mit dem, du siehst den Belt und weißt direkt, zu welcher Firma der gehört, ist nun mal so. Trotzdem ist echt kein verkehrtes Design und dass wir jetzt bei Raw einen neuen Belt kriegen, macht auch Sinn. Du hast dann wieder beide Brands, zumindest was eine Main-Event-Riege angeht, eigenständig. Das hilft auch, Leute aufzubauen. Das ist ja eine Sache, die wir in den letzten Jahren kritisiert haben. Von daher freue ich mich da, dass wir jetzt einen neuen Champ kriegen. Mal gucken, wer es wird. Ich tippe aktuell noch sehr stark auf Rollins. Von daher ist das ein wichtiger und richtiger Schritt in Richtung Roster-Split, meiner Meinung nach.
Was ich kurz ansprechen wollte, ich habe jetzt in letzter Zeit nicht viel Dirt Sheets News und sowas gelesen, aber auf Twitter, und die Wrestling Bubble auf Twitter ist ganz speziell, da sind ein paar sehr schlaue Leute dabei, aber da ging es eine Zeit lang rum, dass angeblich auch Gerüchte da sind, dass man wieder Brand-Split Pay-Per-Views machen will. Habt ihr davon was mitgekriegt?
Nee. Also nicht aus seriösen Quellen, und eben. Ich hoffe auch, dass es das nicht geben wird, einfach weil zu Zeiten, wo wir wirklich die Roster-exklusiven Shows gehabt haben, da hat auch einfach die Qualität stark nachgelassen. Da mache ich mir jetzt aktuell nicht so die größte Sorge drum, aber ich glaube nicht, dass man das machen wird, einfach auch um beide Shows quasi zu promoten. Ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges. Wir sind in einer anderen Zeit, als das mal gewesen ist. Raw und SmackDown wollen beide diese Bühne auch haben. Und ich glaube auch, dass da ein Peacock zum Beispiel hinterstehen wird und wird sagen, nee, also wenn wir hier schon so viel Geld auf den Tisch legen dafür, dass wir das WWE Network haben, dann wollen wir nicht nur Raw oder SmackDown bei unseren PLEs haben, sondern dann wollen wir gefälligst auch Raw und SmackDown bei unseren PLEs haben.
Aber
ja, gut, du kannst auch verkaufen und sagen, ihr habt mehr Content. Ne?
Genau, eben. Denn
aber willst du dann wieder alle zwei Wochen wieder?
Genau, beim letzten Roster-Split hättest du alle zwei Wochen oder drei Wochen hattest du ja ein Pay-Per-View.
Das wäre
Content für Peacock.
Natürlich wäre das grauenhaft, ne? Ich muss jetzt auch sagen, bei Peacock, der Typ, der das entscheidet, ist jetzt nicht, Leute, ich habe richtig Bock, das Produkt geil zu machen. So, ich will geile Storylines. Er sagt, ich will geil Geld verdienen, ich will geil Werbung schalten, ne? Also ich hoffe auch nicht, dass es kommt. Ich habe da auch nichts zu gelesen. Aber jetzt zu sagen, für Peacock wäre das blöd, so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube eher, die würden sagen, mehr Content, gleich mehr Werbung, gleich mehr Geld, gleich mehr geil.
Ich muss auch sagen, ich mag diese Brand-Split-Pay-Per-Views teilweise sehr.
Ich hasse das.
Weil dann auch mal, ja, Mid- und Undercard-Fäden auf einem Pay-Per-View dabei waren.
Aber die sehen dann immer aus wie eine Raw- oder SmackDown-Supershow.
Ja, das hast du. Also die Gefahr besteht auf jeden Fall, das sehe ich auch. Wenn man es ein bisschen runterfährt und nicht ganz so extrem machen würde wie letztes Mal, fände ich es gar nicht so verkehrt, muss ich sagen.
Ich bin halt davon ausgegangen, wie das ganz, ganz früher mal der Fall gewesen ist, wo du quasi monatlich einen Pay-Per-View gehabt hast und dann eben abwechselnd Raw und SmackDown gehabt hast.
Du meinst so 2004, 2005 rum. So.
Genau, ja. Genau. Ich erinnere mich noch an meine DVD-Box damals, wo es halt auch immer ein Wechsel gewesen ist. Aber ich möchte auch nicht wieder diesen alten Rhythmus haben mit alle drei Wochen eine Show. Das ist auch einfach ein bisschen zu viel. Und das entwertet, finde ich, auch ein bisschen die Pay-Per-Views an sich.
Finde ich auch. Aber ganz kurz noch dazu. Ich finde es immer irgendwie ein bisschen doof. Also es tut mir immer ein bisschen in der Seele weh, wenn zwei World-Title-Matches auf einer Pay-Per-View-Card sind, muss ich sagen.
Ja, und natürlich es gibt natürlich jetzt auch die Kritik an dem neuen Championship ist ja auch so ein bisschen, es fühlt sich an wie Trostpreis. Ne? Wir haben den Titel, den wollten wir Roman Reigns nicht wegnehmen, machen wir halt einfach einen neuen und dann irgendwann kriegt der Cody den vielleicht auch mal kurz oder so. Das ist ja auch so eine beliebte Formulierung, die da stattfindet, dass es eben sich eher wie ein Trostpreis, wie einen zweitklassigen Belt anfühlt, der eben noch keine Tradition hat. Klar, die Tradition kann man aufbauen, aber natürlich ist es ein bisschen merkwürdig, wenn du eigentlich jemanden hast, der mit zwei Belts rumrennt, aber dann sagst du halt, nee, wir machen einfach noch einen und der zählt separat.
Ja, aber ist ja auch irgendwo jetzt nicht unwahrscheinlich, dass es dann vielleicht ein Rebranding von Roman's Undisputed Championship gibt, ne?
Das hat auch das Problem, dass wir ja immer, also wir sehen halt diesen Typen mit zwei Belts rumlaufen, aber es ist halt ein Titel, ne? Ja. Das ist ja der WWE Undisputed Universal Schieß mich tot Championship. Und also klar, wir sagen, der hat ja zwei Belts, aber du kannst ja nicht nur einen gewinnen von dem.
Ja.
Weil das ist halt generell einer. Eigentlich musst du es so machen, wie Chris gesagt hat, dass du beides mal irgendwie so einen heißen Topf schmeißt, dreimal umrührst und dass dann da einer rauskommt.
Ja.
Und dann hast du auch zumindest von der Optik her das Problem nicht mehr.
Genau, ein Belt sie zu knechten. So ist das.
Genau.
Ein einzelner Belt. So sieht es nämlich dann aus. Nee, genau. Und natürlich, jetzt haben wir ein langes Vorgespräch hier gehabt. Natürlich sprechen wir jetzt erstmal gleich über die Roster, über die Stärken, über die Schwächen, über die Neuankömmlinge, die hier mit dazugekommen sind. Auch über die Free Agents natürlich und auch über das Talent, was von NXT hochgerückt ist. Und ihr wisst natürlich an der Stelle wie immer, wenn ihr mehr von uns haben möchtet, gerne auf Patreon Steady vorbeischauen, gerne auch auf Instagram vorbeischauen. Der Kai tobt sich damit mit seinem einzigartigen Humor aus. ich glaube, ihr habt Spaß. Es gibt jede Menge Abstimmungen und da sind sehr viele, ja, Reaktionen mit dabei. Wir merken auch, dass da das Interesse auf jeden Fall da ist. Und ja, Kai hat da so peu à peu jetzt langsam wirklich eine schöne Plattform aufgebaut, wo auch wirklich eine gute Interaktivität dabei ist. Genauso wie auch auf unserem Discord-Kanal könnt ihr auch vorbeischauen.
Instagram-headlock.de.
Genau.
Du kannst übrigens auch mal ansprechen, dass wir gestern die erste Folge der neuen Season On A Pole aufgenommen haben.
Vollkommen richtig, genau. Yeah. On A Pole ist bald zurück, nämlich bald bedeutet Ende Mai. Und wir haben das erste Match aufgenommen und das ist ein absoluter Klassiker, der Chris' Hirn hat zum Schmelzen bringen lassen. Die Megapowers treffen auf die Alliance to End Hulkamania. Ganz fantastisch. Uncensored 1996. Ich liebe alles an dem Match, außer dem Dreiviertelstunde anwährenden Brawl, der einfach dazwischen stattgefunden hat, an den ich mich nicht mehr erinnern konnte. Aber ansonsten ein tolles Match.
Also der größte Teil des Matches einfach. es war, also das war wirklich Folter, was du mir da angetan hast.
Ja, jetzt überleg mal, warum du das machst. So, kommen wir mal hier in Richtung Raw Roster. Wir gehen jetzt nicht jeden einzelnen Namen hier durch, sondern wir wollen einfach so ein bisschen über unsere allgemeinen Eindrücke hier natürlich sprechen. Wer ist gegangen, wer ist gekommen? Natürlich die ersten Drafts, die in Richtung Raw gegangen sind, waren hier eben ein Cody Rhodes, Becky Lynch, wir haben einen Matt Riddle gehabt, wir haben Imperium natürlich bekommen, die von SmackDown hier rübergekommen sind, mit dem IC-Title von Gunther natürlich. The Miz war dabei, Drew McIntyre, mal gucken, wann wir den mal wieder sehen, der ist ebenfalls dabei. Wir haben Leute wie Indy Hartwell gehabt. Wir haben Shinsuke Nakamura auch bekommen. Jetzt gehe ich doch alle durch, so wie es aussieht.
KO und Sami Zayn.
Genau, auch ganz, ganz wichtig. New Day war ebenfalls dabei. Ronda Rousey, Shayna Baszler, Braun Strowman, Ricochet haben wir noch gehabt. Und dann eben auch noch ja ganz viel Supplement Draft. Johnny Gargano haben wir ja zuletzt auch jetzt gesehen. Und so weiter und so fort. Die Listen gibt's im Internet, könnt ihr euch wahrscheinlich deutlich übersichtlicher anschauen, als wenn wir euch das jetzt alles vorlesen. Fangen wir vielleicht erstmal ganz, ganz oben in der Spitze an. Wenn wir so in Richtung Main Event blicken. Kai, wie sieht's da für dich aus? Ich meine, ganz, ganz oben thront natürlich in gewisser Weise einen Cody Rhodes, auch Seth Rollins spielt da natürlich mit dabei. Wie stark ist die Herren-Division hier besetzt? Auch vielleicht mit dem Judgment Day noch im Hintergrund, wo es ja auch jetzt inzwischen, ja, Ambitionen gibt, die hier als dominantes Stable auch bei Raw einzusetzen.
Das Schöne ist ja, gerade jetzt durch die Einführung des neuen Belts, dass man auch merkt, in den letzten Jahren konntest du wenig Main-Event-Talent aufbauen, weil der Spot wird sowieso erstmal von Roman Reigns Dauer besetzt. Letztendlich, du hattest gar nicht die Chance, diesen einen großen Schritt zu machen, World Champ zu werden. Deine Chance war maximal zu sagen, jo, du fädest gegen Roman und verlierst dann. Oder ist das Ding wieder durch mit deinem Main-Event-Run, nennen wir es jetzt mal. Und das war ja wirklich gerade, weil das Ding jetzt auch schon fast 1000 Tage läuft. Jeder darf mal irgendwann ran. Kevin Owens ist mal dabei, dann wieder Rollins, dann wieder hier, dann wieder da. Dann, also ne, das war so ein bisschen das Problem. Deswegen merkst du, du hast zwar vom Namen her verschiedene Leute, die da ins Main-Event gehören oder die auch schon mal Titel gehalten haben. Sowas jetzt auch wie ein Braun Strowman oder Finn Balor, auch wenn er natürlich nur sehr, sehr kurzen Belt gehalten hat. Oder auch ein Kofi. Aber du hast jetzt nicht, wo du sagst, das sind diese krassen Main-Event-Talents, weil sie in den letzten Jahren gar nicht so viel etablieren konnte. Weil viele, die halt mal auf einem höheren Level waren, ähnlich auch wie ein Shinsuke zum Beispiel, die sind dann wieder sehr tief in die Midcard gefallen. Deswegen sind hier die klaren Main-Eventer bei Raw eigentlich, hart gesagt, nur Cody, Rollins und McIntyre, meiner Meinung nach.
Klar, und man hat natürlich in der Hinterhand noch einen Randy Orton, den man vielleicht auch noch mit dazu holen könnte, wenn der dann mal von seiner...
Der ist nicht bei Raw, ne?
Bitte?
Der ist ja nicht offiziell bei... Also, der ist ja erstmal ungedraftet.
Der ist ungedraftet. Der wäre aber auch noch, wenn man ihn jetzt da belassen würde, wäre er auch noch da, ne? Muss man halt mal abwarten, wo man die dann einsetzen wird. Genauso auch wie ein Bray Wyatt zum Beispiel ist ja auch jemand, der nicht gedraftet worden ist. Also,
und halt auch ein Brock Lesnar als Free Agent, ne? Aber
in Orton wird ja sowas von klar wieder zu Raw kommen. Alleine, damit er Riddle dann den AKO verpassen kann und die beiden gegeneinander fäden.
Aber Chris, ist nicht genau das, was Kai gerade angesprochen hat, dass wir eigentlich eine relativ dünn besetzte Main-Event-Riege haben? Ist das nicht genau das eine Chance für den Punkt, den du gerade eben angesprochen hast, dass sich eventuell auch neue Leute mal oben festsetzen können, dauerhaft?
Ja, absolut. Also es sind ja sehr, sehr viele Leute mit Potenzial dabei. Also ich glaube, beim Nakamura ist der Zug abgefahren, ihn irgendwie im Main Event festzusetzen. Aber das ist jemand, den man zeitweise hochziehen kann und ansonsten guter Mitkader. Aber bei einem Riddle ist super viel Potenzial. Wenn du es brauchst, kannst du einen Strowman noch mal relativ schnell stark pushen in die Region. Dazu, auch wenn sie jetzt Tag-Champs zusammen sind, auch ein Kevin Owens und ein Sami Zayn, da kann sich ja auch noch was bewegen in den kommenden Monaten.
Ach, ein Gunther übrigens
ja,
auch.
Genau, den wollte ich nämlich jetzt nennen. Ah. Und Gunther ist halt derjenige, wo man, glaube ich, sicher sein kann, dass der in absehbarer Zeit im Main-Event stehen wird. Also ist mir jetzt relativ wurscht, eigentlich, wer den neuen Heavyweight-Belt da gewinnt. Es wird noch in diesem Jahr vermutlich Gunther sein, der das Ding dann in den Händen hält. Ja, sage ich ganz klar. Also mit dem haben sie Großes vor. Und sie wissen auch, dass der jemand ist, den sie, wenn es auch sein soll, sein muss mal. Ja, keine Ahnung, es fällt ein Etablierter von den wenigen Main-Eventern aus. Ein Gunther kannst du auch schnell auf so eine Position pushen. Ansonsten gehen sie jetzt wirklich sehr, sehr konsequenten Weg mit ihm. Das hat man ja auch schon im letzten Jahr gesehen. Und da wird noch einiges passieren. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ich finde jetzt auch, ja, es hat nicht die größte Star-Power hier. Aber allgemein finde ich, ist es sehr viel Potenzial und eben auch Raum für Entwicklung, um da Leute zu etablieren. Ich finde, das ist eine ganz schöne Mischung eigentlich bei Raw.
Kai, wie siehst du das?
Also ich muss auch sagen, dass Raw natürlich, klar, 3 Stunden, ne, aber auch deutlich volleres Roster hat. Jetzt egal, ob du dir die Männer- oder die Frauen-Division anguckst, da ist schon viel da. Da ist auch viel, ich sag mal, Füllmaterial, also gerade viel Undercard-Kram, wenn du dir das anschaust mit Jinder Mahal und den, wie heißen sie, Indus Shear, die du hier noch dabei hast, Angel Garza natürlich und Humberto Carrillo, die manchmal noch gar nicht in die Undercard gehören, aber da sind, komischerweise. Also du hast auch viel Filmmaterial, auch mit Maximum Male Models, aber nichtsdestotrotz hast du hier verschiedene Leute, die du in den letzten Monaten, vielleicht sogar innerhalb eines Jahres, relativ konsequent präsentiert hast. Ich glaube auch, dass man gerade in der Mid-Upper-Midcard mit dem Riddle viel vorhat. Anscheinend sieht man auch in einem Bronson Reed oder gerade im Triple H in einem Bronson Reed relativ viel. Ich kann mir auch vorstellen, dass der sich gut in der Midcard festsetzt zum Beispiel. Der Judgment Day sowieso, dass man da, die waren natürlich jetzt auch häufig einfach nur ein dankbarer Fädengegner und die du halt vermoppen kannst, ne? Aber dass man die auch entsprechend präsentiert. Ich würde mich auch super freuen, wenn wir jetzt sagen, gut, ein Gunther wird hochgezogen in Richtung Main Event, wird irgendwann den Belt abgeben, wie auch immer, ne? Ich würde mich auch freuen, wenn innerhalb eines Jahres, muss auch einer von 2 Jahren, wir einen Dominik als IC-Champ bekommen würden, weil man auch da eine konsequente Entwicklung macht und ich weiterhin, man kann ihn perfekt hassen und ich finde, man kann ihn von Monat zu Monat besser hassen und du siehst ja auch, der zieht irre Reaktion. Also da ist auch eine gute Entwicklung da. Ein Miss kannst du eh mal wieder reinschmeißen. Ich hoffe, dass ein Imperium in der Tag-Team-Division ein bisschen aufräumt. Ja. Generell die Frage, wie man das da noch so ein bisschen löst mit den Belts, ob man die wieder trennt. Weiß ich nicht, ob das so die richtige Idee wäre, weil du hast jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht genug vernünftig etablierte Teams, außer zu sagen, das ist ein Team, die jetzt um Belts fehlen können. Also mal schauen, was man da macht. Also ich bin eigentlich bei Chris, wo man sagt, du hast hier viele Leute drin, denen du jetzt eine Chance geben könntest. Also ich bin auch sehr gespannt, was wir mit dem JD McDonagh machen.
Ja.
Ja. Das wird auch nochmal interessant. Das Einzige, was man kritisieren kann, und das wird man auch, finde ich, in der Women's Division nochmal besser kritisieren können, du hast hier Leute, die hat man erst, in Anführungsstrichen, vor kurzem hochgeholt und mit denen hat man gar nichts gemacht. Guck dir zum Beispiel Johnny Gargano an, guck dir Dexter Lumis an, den man halt zurückgeholt hat. Jetzt auch die Frage, was willst du mit einem Apollo Crews zum Beispiel? Also da sehe ich ja trotzdem auch das Problem, dass du wieder Leute zurückholst oder hochholst von NXT, obwohl du die du vorher zurück bzw. hochgeholt hast, also, obwohl du für die halt 0,0 Character Work betrieben hast.
ich finde es gut, dass du das angesprochen hast. Das ist mir nämlich sofort eingefallen, als ich aufgehört habe zu sprechen, dass ich noch zu JD McDonagh und Johnny Gargano was sagen wollte. Die haben halt auch mega viel Potenzial. Also JD, den kannst du auch geil in der Midcard erstmal festsetzen. Der kann auch so eine Rolle von einem, die jetzt zum Beispiel in Austin Theory eine Zeit hatte, kann der einnehmen. Und ein Johnny Gargano, ja, sehr holprig alles gelaufen, aber wir wissen ja auch, was er kann und wie er auch Zuschauer an sich binden kann emotional. Was der halt braucht, ist eine richtige Fehde. Der braucht einen Gegner, an dem er sich abarbeiten kann. Und wenn ich mir da so das Roster insgesamt angucke, da sind da schon ein paar Kandidaten, wo viele coole Dinge passieren könnten. Also ich hätte zum Beispiel, wird jetzt erstmal nicht passieren, weil sie in unterschiedlichen Sphären sind, aber ich hätte nichts gegen eine Fehde Gunther gegen Gargano. Ich glaube, das wären geile Matches und Gargano könnte leiden wie Jesus am Kreuz da.
Ich glaube, dass die beiden, die du gerade genannt hast, mit JD McDonagh und Johnny Gargano, dass die eigentlich eine perfekte Paarung wären. Ja, auch, JD mit diesem sadistischen Brutalo-Gimmick, was er nun mal irgendwo mitbringt, und dann eben Johnny Gargano, den man jetzt ja offensichtlich auch wieder mit The Way kombiniert. Da haben wir ja bei Raw gesehen, dass es da eine Verbindung wieder gibt. Also man hat die vier wieder vor der Kamera präsentiert und da wurde ja auch gesagt, so wie, guck mal hier, die Familie ist wieder zusammen. Also da spielt man drauf an. Das hat bei NXT gut funktioniert und wir wissen, dass Triple H gerne Dinge, die bei NXT funktionieren, gerne dann eben auch im Main-Roster mal austestet und ausprobiert. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein Weg sein könnte. Man könnte die gegen den Judgment Day zum Beispiel auch langfristig stellen. Hat man da mit Dexter Lumis und Johnny Gargano auch die entsprechenden Fädengegner. Finn Bella gegen Johnny Gargano würde ich sofort nehmen. Ich würde auch, ja.
Ich glaube, wir dürfen einen Namen auch nicht vergessen. Tommaso Ciampa. Das ist ja auch eine Wildcard noch, ne?
Ich hoffe da so sehr drauf, dass man einfach sagt, wir schmeißen DIY wieder zusammen.
Ja, es gab ja diese Anspielung jetzt auch letztens, wo dieses Gespräch Backstage war zwischen The Way und Gargano irgendwas versicherte, so, ja, er ist bald wieder da. Und da sind ja schon viele ausgerastet im Internet, oder das muss doch Ciampa sein, bla bla bla.
Ja.
Und das ist ja auch dann eine Wildcard, schmeißen sie DIY wieder zusammen? Oder hassen sie sich wieder und fäden gegeneinander? Oder schmeißen sie sie zusammen, damit Ciampa ihn direkt betrügen kann? Ich würde den Weg auf jeden Fall mitgehen. Egal, was passiert.
In a way.
Ja. Das, hier, ne? Habe ich schon absichtlich so gesagt.
Naja, aber ansonsten, wenn wir jetzt gerade über Tag Team sprechen, also da ist auch gerade bei Raw, ist die Division da auch eigentlich ganz ordentlich, wenn man sich das mal so insgesamt anschaut, ne? Also klar, Judgment Day jetzt eher in Richtung Stable unterwegs, aber wenn man da uns mal so einen Überblick verschaffen. Sami Zayn, Kevin Owens ohnehin als Champion-Star. Imperium ist dabei. New Day ist da. Die Alpha Academy ist da. Wir haben auch Braun Strowman, Ricochet. Wir haben die Viking Raiders. Theoretisch natürlich auch noch Maximum Main Models und die Lotharios, wobei ich aber von den beiden Teams glaube, dass die Erfüllmaterial sind. Aber trotzdem, wenn du dann da noch Ciampa und Gargano reinschmeißen würdest, so ganz theoretisch, ja, also ich würde Kevin Owens, Sami Zayn gegen DIY oder The Way, wie auch immer, DIY The Way, würde ich sofort nehmen. Hätte ich sofort Bock drauf. Genauso wie DIY gegen New Day. Frische Paarung. Gegen
Imperium auch.
Gegen Imperium also, auch, ja. Also passt alles. Und ich sehe auch den J.D. McDonagh auch als jemanden, der da auch in der IC-Division gut agieren kann. Und die Matches zwischen ihm und Gunther haben wir in der Vergangenheit schon gesehen. Die würden top werden. Und das wäre auf jeden Fall auch eine interessante Paarung. Problem ist halt, J.D. ist eigentlich ein geborener Heel. Den will ich nicht als Babyface sehen. Das ist so ein bisschen mein das Problem.
Problem ist übrigens, um jetzt mal ganz klassisch zu denken, ich finde, JD McDonagh ist kein Name, mit dem du overkommst.
Was?
Also das ist.
Ich bin auch dafür, sie schreiben das JD einfach aus in John Dorian.
Also das lässt sich nicht gut chanten. Das ist irgendwie kacke. Kein Mensch weiß, wie man es schreibt. Also, ich finde, JD McDonagh ist ein ganz, ganz schrecklicher Name.
Sie braucht ja so einen Blitz auf der Hose, damit das McDonagh passt. Nein, aber ja.
Das war nicht McBlitz.
Das ist der Tod des Donners. Der Gott des Donners, weißt du?
Oh Gott. Aber sagen wir es mal so, sollte Vince das sehen und sich fragen, was das, wer das ist und wie das geschrieben wird, dann wird er umbenannt in JD McDonald.
Ja, wahrscheinlich. Also, wir sind uns aber einig, dass eigentlich das Raw-Roster Es wirkt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen dünn, aber man darf auch nicht unterschätzen, gerade auch wenn wir so eine Fraktion wie den Judgment Day haben. Wir haben Damian Priest gesehen, von dem offensichtlich die Offiziellen auch extrem viel halten, jetzt im Speziellen nach dem Match bei Backlash gegen Bad Bunny. Die sehen wohl sehr, sehr viel in dem, und da gibt's ja auch immer wieder die Meldung, das ist jemand, den man in höhere Sphären pushen will. Ich muss sagen, das Ironische an der Sache ist eigentlich beim Judgment Day, dass für mich Finn Balor der uninteressanteste von den Figuren ist, die wir da haben. Geht euch das genauso?
Ich fand das Match gegen Rollins schon sehr gut.
Ja, ne? Das schon. Aber
ich glaube, da musst du aber auch unterscheiden. Ja. Matchqualität und Character Work.
Genau.
Ne? Das stimmt. Aber auch, also jetzt auch ganz ehrlich, ne, bei aller Liebe, finde auch Damian Priest komplett langweilig. So, was will der mir sagen, außer dass er sich gerne anzieht wie ein Ledervampir? So, weißt du? Also, jetzt mal.
Also, aber der hat eine Ausstrahlung. Der hat natürlich eine bedrohliche Ausstrahlung. Und
ja, der hat halt einen Look, aber seitdem der, also ich kann dir nicht sagen, was der von mir will.
Das wissen wir doch beim Judgment Day eigentlich auch generell nicht. Was sind das
natürlich
denn? Natürlich
nicht.
Sind das Ganoven oder sind das jetzt die Übernatürlichen? Ist es einfach eine Gothic-Band? Ich weiß es nicht genau. Aber trotzdem finde ich, dass Damian Priest jemand ist, aus dem kannst du mehr machen. Das habe ich, glaube ich, schon seit 3 Jahren. Aber ich bleib dabei. Aus dem kannst du mehr machen als das jetzt. Und ich glaube auch, dass dieses Match mit Bad Bunny, was wirklich überall gute Kritiken bekommen hat, was auch im Mainstream-Medien gut aufgenommen worden ist. Ich glaube, dass das wirklich nochmal dafür gesorgt hat, dass der hier großes Vertrauen genießt, Backstage.
Ich habe erstmal so einen Bericht gelesen über das Match, wo dann auch der Name Damian Priest einfach falsch geschrieben wurde. Hieß irgendwie Damian Pace oder so. Also irgendwie, oder irgendwie so ganz komisch. Oder Prast oder was weiß
aber,
ich.
Aber zu dem, also, was du gesagt hast, Olfi, sie hätten ihm das Match gegen Bad Bunny ja gar nicht gegeben, wenn sie nicht eh schon Vertrauen in ihn hätten. Und das hat er jetzt wahrscheinlich nochmal befördert. Allerdings muss ich sagen, auch wenn ich finde, dass er momentan nicht so blass ist wie ein Finn Balor, ich sehe ihn nicht über irgendwas von der Intercontinental Division. Also so Richtung World Title sehe ich ihn überhaupt nicht. Da sehe ich dann doch eher einen Finn Balor, weil ich dem halt auch einfach gerne zugucke und ich nach 2 Minuten weiß, das ist halt ein guter Wrestler eigentlich.
Aber das Problem ist auch bei einem Balor, ich finde, promomäßig ist das wirklich eine Zumutung.
Ja, da muss halt was passieren. Also irgendwie.
Und der Typ ist jetzt ja auch schon über 40, also ich glaube, da passiert auch nicht mehr viel. Also der wird jetzt nicht von heute auf morgen die geilsten Promos halten, ne? Also,
ja, der bräuchte eigentlich wirklich ein Sprachrohr.
Ja, ja. Herr Heyman, haben Sie Zeit?
Ja, aber das sehe ich halt als das größte Manko von Finn Balor an, dass der ein guter Wrestler ist, zweifellos. Ich finde aber trotzdem, dass der innerhalb des Judgment Day-Gefüges, auch wenn man den problemlos in höhere Card-Regionen pushen kann, finde ich ihn mit am langweiligsten. So leid mir das tut, ja. Das Match gegen Rollins war gut, aber Dominik zum Beispiel hat sich ja so gut entwickelt. Ich meine, Kai, wer hätte gedacht vor 2 Jahren oder so, dass du hier mal sitzen würdest und würdest sagen, Dominik Mysterio soll gefälligst ein IC-Belt sich holen.
Ja, also man muss generell sagen, jetzt auch gerade natürlich durch die Triple H-Ära, man hat schon Leute konsequent durcherzählt. Also deswegen habe ich ja auch im letzten Podcast noch gesagt, dass ja auch Solo Sikoa einer der besten Call-Ups der letzten Jahre ist, weil man auch in Solo Sikoa konsequent richtig eingesetzt hat, da wo er hingehört. Ne? Das hat man auch mit einem Dominik gemacht. Und es gibt immer noch genug Beispiele dafür, wie wir gerade schon gesagt haben, Dexter Lumis, Johnny Gargano zum Beispiel, wo man das nicht schafft. Aber gerade hier bei einem Solo Sikoa oder jetzt auch bei einem Dominik, das ist ein konsequent schlauer Aufbau des Charakters. Gerade auch in Dominik, wo du merkst, ja gut, irgendwann so die Stützräder mit Papa, das ist auch nichts mehr. Dann stellt man dann eben den Judgment Day an der Seite, die ja auch über weite Strecken eher so eine Lachnummer waren, aber jetzt gerade diese Paarung mit einer Rhea Ripley, da hat man einfach sehr, 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 sehr viel richtig gemacht mit einem Dominik. Und du kriegst es ja wirklich positiv zurück, indem er gnadenlos aus jeder Arena geboot wird. Also ich hoffe, dass man weiter diesen Weg geht und dass das weiter so von Erfolg gekrönt ist.
Aber da muss man ja auch zusagen, wo du das gerade ansprichst, diese Paarung mit Rhea Ripley passt so gut, gebe ich dir auch vollkommen recht. Aber ich glaube, das kann man nicht genug loben, dass Rhea Ripley ja auch jetzt nicht den geilsten Status hatte. Ne? Da wurde ja auch über eine längere Zeit viel verkackt. Die war nicht auf einem Star-Level, an dem er sich dann hochziehen konnte, sondern sie haben sich zusammen wieder entwickelt und hochgearbeitet. Also das ist wirklich sehr, sehr gut und konsequent gewesen. Und da das ja geht, wünsche ich mir das eben auch für einen Johnny Gargano, dass der dann nochmal richtig angepackt wird und da Vertrauen und Zeit bekommt.
Denn halt auch mit einem schlauen Einsatz auch von Ray, diese ganzen, hier, wir tauchen mal bei Thanksgiving auf und sowas, diese ganzen Sachen, ja, was dann auch viral gegangen ist. Das hat ja auch, klar, absolut, wie du sagst, auch einer Rhea Ripley super geholfen.
Ja, und das wünsche ich mir halt auch bei noch ein paar anderen Leuten. Auch, ich finde, man könnte mit Ricochet sehr viel machen. Er ist kein Charisma-Bolzen, ne? Aber bei NXT hat es halt auch aufgrund anderer Dinge sehr, sehr gut funktioniert mit ihm. Dass er halt wirklich so ein ja, festen Platz in der Midcard hat, um den Midcard-Titel irgendwie auch immer irgendwie, dass der da in den Ring geworfen wird.
Also bei Ricochet muss ich ganz klar sagen, erzähl einfach die Tag-Team-Story vernünftig. Also gib mal Braun Strowman und Ricochet, mach aus denen ein vernünftiges Tag-Team, lass die mal vernünftig antreten und nicht immer nur so, ja, wir nehmen die jetzt mal hier rein, aber witzig, Braun Strowman Express rennt wieder drei Leute um und Ricochet springt aus dem Ring, sondern lass die mal vernünftig Tag-Team-Matches haben, die gewinnen, um die Belts kämpfen. Also, weil ich brauche die beiden ehrlich gesagt nicht alleine, weil auch bei einem Ricochet ist meiner Meinung nach der Zug abgefahren. Der ist alleine zu langweilig, ne? Das ist ein geiler Wrestler, absolut, aber Mann, Alter, der kann nicht reden, ne? Also, jetzt viel schlechter würde ich jetzt auch nicht machen.
Ja,
und aber mir gefällt die, also ich finde, die sind auch gut zusammen. Ich finde, du merkst, die haben eine gute Chemie. Also, wenn andere Sachen nicht geklappt haben, nutzt doch das, was du da gerade hast. Ist natürlich noch nicht perfekt, aber ich finde, du hast da einen guten Ansatz. Also nutzt doch dieses Odd-Couple mit dem großen Typen, der alles abräumt und mit dem einen Flippy-Tüten. Das hat doch schon häufiger funktioniert. Also warum gehst du nicht den Weg? Wir haben doch auch genug langweilige Tag-Teams. Dann nutzt doch mal das, was du jetzt hast und mach daraus ein vernünftiges Tag-Team.
Stimme ich dir auch zu, ja. Obwohl ich nicht sagen würde, dass bei Ricochet der Zug abgefahren ist. Wir hatten auch andere spektakuläre Wrestler, gerade in der Midcard, die nicht richtig sprechen konnten. Also auch, so leid es mir jetzt tut, das sagen zu müssen, Rey Mysterio-Promos sind teilweise auch, also ganz hart an der Grenze des Erträglichen.
Jo. Aber ein Rey hat halt nochmal ganz anders emotionalisiert, ne?
Ja, dann muss Ricochet einfach zwischendurch, wenn er da rumstammelt, einfach mal sagen, mi familia, mi corazón, mi hijo.
Ja, also ich tue mich inzwischen auch schwer, weil ich auch gefühlt seit den Anfängen von Headlock sagen wir, Ricochet, das ist jemand, der muss hier ganz oben mitspielen und sowas. Und ich tue mich da auch wirklich schwer, weil da fehlt eben auch eine gewisse Zutat. Das ist eben Charisma und das ist eben auch ein bisschen Mic-Work.
Von ganz oben haben wir jetzt hier aber nicht gesprochen, ne? Also,
ich habe hier von
Midcard gesprochen. Gute Rolle,
ja, in der Midcard traue ich mir. Das haben wir ja auch schon gesehen. Ich meine, der war IC-Champion und da hat ein paar schöne Matches abgeliefert, das war's.
Ja, aber da wurde auch nichts drumrum gestrickt, ne? Also das kann man ihm jetzt auch nicht groß anlasten. Das war alles sehr dürftig, was da passiert ist.
Ja, also ist trotzdem, ich bin da eher bei Kai, muss ich sagen. Genauso, ich kann es mir aber auch vorstellen, dass man irgendwann mit Braun Strowman nochmal was versucht und den da rausholt und dann tatsächlich nochmal als Singles-Wrestler etablieren.
Ja, möchte. Aber gib dem mal irgendwie so 2 Jahre noch im Tag-Team oder so.
Ja, ich brauch den auch nicht unbedingt. Lass mal hier über die NXT-Neuankömmlinge vielleicht sprechen, weil Kai hat's ja gerade schon so ein bisschen gesagt, da gab's ja auch einiges an Kritik. JD McDonagh haben wir, glaube ich, jetzt ganz gut angesprochen. Ich glaube, der ist jemand, in dem sehen wir alle was, in dem wollen wir auch alle was sehen. Indi Hartwell, The Way, auch okay, sage ich mal. Dann haben wir natürlich noch Leute wie Apollo Crews, Zoe Stark, die hat jetzt bei dieser Episode von Raw ihr Debüt gegeben. Hat nicht so viele Leute interessiert. Wir haben Katana Chance und Caden Carter und dann eben auch noch Indus Shear und Odyssey Jones. Und da muss ich mal sagen, da sind auch einige Namen dabei, wo ich sage, boah, die sind in meinen Augen noch nicht so weit, allen voran. Odyssey Jones, der hat sich ja kaum bei NXT etabliert gehabt, jetzt soll er auf einmal bei Raw da funktionieren. Zoe Stark.
Ich find's übrigens ganz witzig, bei Odyssey Jones gab es direkt wieder dieses Gerücht, Vince McMahon hat den einmal gesehen und fand den richtig super. Also ich mag immer so Gerüchte.
Ich glaube eher, Vince McMahon hat den einmal gesehen, hat ihm einen Namen gegeben, der mit OJ abgekürzt wird. Das ist so Vince-Humor.
Das stimmt.
Ja, aber Kai, wie siehst du denn jetzt hier die NXT-Call-Ups, die jetzt hier für Raw stattgefunden haben?
Ja, gerade für Raw ist halt wirklich also JD McDonagh, okay, gehe ich mit, ne? Verstehe ich. Auch eine Zoe Stark macht auch insofern Sinn, dass du frisches Talent hochholst, ist auch okay, meiner Meinung nach, ne? Aber ein Apollo Crews, bei aller Liebe für uns Apollo, der ist langweilig. Also, der kann gut wrestlen, der hat einen krassen Look, aber das war's auch. Der hat bei seinem ersten Run keinen gejuckt, dann geht er bei NXT irgendwie mit Bron Breakker angeln, cool, ne? Ist ein weiteres langweiliges Bron Breakker Match gewesen, braucht man auch nicht. Katana Chance und Caden Carter, ja, also mal gucken jetzt, was man auch aus der NXT Women's Tag Team Division macht. Du hast ja auch die Champs hochgezogen, wenn wir gleich noch zu SmackDown kommen. Mal schauen, was man damit anstellt. Also gerade bei Raw merkt man auch, du hast das Roster ordentlich vollgeknallt, aber da sind ja so viele, die sich noch selber gar nicht vernünftig etabliert haben. Ne? Also auch eine Piper Niven mit ihrem Do-Drop und dann Nicht-Do-Drop und hin und her ist da nicht mal vernünftig angekommen. Nick Xia Lee ist auch noch irgendwo da mit ihrem Comic-Gimmick. Emma hast du zurückgeholt, komplett egal, Hauptsache läuft mit Rick Moss rum. Also, und jetzt hast du wieder neue, die du aufbauen musst. Also da tue ich mich auch super schwer mit, weil das Problem, was du in der Männer Division hast, dass du Leute zurückholst oder einen Call-Up gibst und dann die nicht aufbaust und dann neue nachholst, das hast du in der Women's Division noch mal stärker, finde ich.
Ja, aber zu Apollo will ich noch was sagen. ich gebe dir absolut recht, der ist zu langweilig, um irgendwie dauerhaft um IC-Titel anzutreten oder was auch immer. Und das wäre ja eh das höchste der Gefühle. Aber wenn du jetzt wirklich konsequenten Brandsplit machen willst, du brauchst ja auch Leute für die House-Shows und du brauchst eine Undercard, die funktioniert. Und, klar, und absolut. Wenn du da einen Apollo hast, du weißt, das ist einfach ein guter, verlässlicher Worker, der auch noch einen Look hat. Und den kannst du halt gegen jemanden auch stellen, den du aufbauen willst, der dann erstmal die ersten paar Wochen halt die Undercard weghaut. Das macht halt was her und mit dem kann er ein Match zeigen. Deshalb finde ich das schon wichtig, dass man auch so Leute dann dabei hat. Aber
ja, natürlich. Ja. Also es macht ja auch Sinn, dass du dann hier die Maximum Male Models dabei hast und sowas, ne? Nur, also ich wollte jetzt nicht zwingend sagen, weil bei, ich sag mal, mindestens 20% kannst du sagen, nutzt die halt für House-Shows, ne? Also, Junge, Indus Shear, yo, lass die irgendwo in einer House-Show antreten, keine Ahnung, wo in Birmingham und dann Attacke, ne? Nur, ich hab's jetzt so ein bisschen darauf bezogen, sehe ich den vielleicht in Shows etabliert, sehe ich den irgendwo in der Midcard, klar, weil das genug Leute in der Undercard sind. Naja, natürlich, ne? Du brauchst immer Leute für House-Shows.
Klar, ich wollte und nur sagen halt, weil du ja gesprochen hast, dass du nicht siehst, wie die sich weiterentwickeln. Ich glaube, ein paar Leute sind gar nicht jetzt in Brand gekommen oder von NXT hochgezogen worden, weil man denkt, die kann man zu irgendwas Tollem entwickeln. Ich glaube, bei einigen ist einfach der Platz relativ fest, wo die sich so aufhalten werden auf der
Karte. Du hast auch einen dritten Torwart im Kader.
Ja, ist wirklich so. Ja, genau. Ja, genau.
Ja, also so ist es halt, ne? Bin gespannt. Da kann man auch jetzt ganz gut den Bogen zur Damendivision schlagen, weil wenn man da mal schaut, ich meine ganz klar, da die Vorreiter sind natürlich Rhea Ripley und Becky Lynch, die sind ganz, ganz oben mit dabei. Wir haben natürlich auch noch die amtierenden Tag Champs mit Liv Morgan, Raquel Rodriguez dabei. Und dann wird schon langsam ein bisschen dünner. Klar, Ronda Rousey, Shayna Baszler auch noch mit dabei. Trish Stratus, warum man die jetzt als festes Raw Mitglied gedraftet hat, wo man genau weiß, dass die jetzt nicht dauerhaft da sein wird, lasse ich mal dahingestellt. Aber dann merkt man eben auch, wenn man so ein bisschen weiter durchgeht, dann wird's schon auch ein bisschen dünn, ne? Dann haben wir noch eine Natalia, dann haben wir noch Candice LeRae und Chelsea Green und Sonya Deville und weiter und so fort. Dann die paar Namen, die ihr gerade angesprochen habt. Also in der Spitze merkt man hier, dass die etablierten Namen ein bisschen dünn sind und dass man hier, glaube ich, erstmal ein bisschen aufbauen muss. Oder Chris, wie siehst du das?
Ja, sehe ich auch so, aber ich sehe da jetzt nicht das große Problem, muss ich sagen. Also ja, jetzt, dass Rhea anscheinend da mit Natalia irgendwie eine Rivalität hat, ja, kann man natürlich drüber streiten. Also an Natalia hat sich, glaube ich, jeder satt gesehen irgendwie. Die braucht man nicht, die braucht man auch gar nicht im Title Picture. Aber es muss halt was passieren, dass was aufgebaut wird, glaube ich auch dran. Also zum Beispiel eine Zoe Stark ist Potenzial da. Und ich glaube auch, dass eine Piper Niven immer noch sehr, sehr viel Potenzial hat. Von daher mache ich mir da jetzt nicht so die großen Sorgen. Und man muss ja auch sagen, jetzt ohne irgendwie den nötigen Respekt vermissen zu lassen, die Frauendivision, das haben wir jetzt seit Ewigkeiten gesehen, es ist jetzt schon lange her mit hier Women's Revolution und was nicht alles, die ist für so eine TV-Show im WWE-Universum nicht ganz so wichtig wie die Männerdivision. Und da ist halt auch viel Fallobst dabei. Und sie müssen es ja irgendwie auch aufteilen, dass dann die Star-Power, die sie haben, eben nicht nur in einem Brand ist. Von daher passt das schon. Und so viel Zeit bekommt die Frauendivision ja eben auch nicht. Da hast du dann, es wird halt so laufen wie immer, denke ich mal. Es gibt halt eine Fehde um den Titel. Die beiden stehen dann im Mittelpunkt und ansonsten gibt's irgendwelche Tag-Team-Matches.
Ja, oder irgendwelche, die Backstage rumlaufen, ja. So wie Chelsea Green und Sonya Deville und ja. Also, aber das ist auch das Hauptproblem, ne? Da wird keiner konsequent erzählt oder beziehungsweise keiner wird konsequent erzählt. Es wird mal immer mal jemand hochgezogen und ein bisschen was bleibt auch kleben, ne? Aber sind wir mal ehrlich, so Nikki Cross war mal Champion. So, juckt auch keinen. Beziehungsweise Nikki ASH war mal Champion, ne? Und das ist halt die Sache, diese ganzen Call-ups wie eine Piper Niven, eine Xia Li, eine Tegan Nox, eine zurückgeholte Emma. So, die sind da, aber die sind nicht angekommen. Und jetzt schmeißt du halt einfach neue nach. Das ist so, als würdest du dann den Manager-Modus spielen, würdest du dann die oberen vier aussuchen und drückst dann einfach auf zufällig auffüllen. Und ungefähr so wurde es gemacht.
Ja, weil man sagen muss, also ich finde hier schon ein paar Namen hat man natürlich noch da, die man auch für die Einzeldivision hier nett nehmen könnte. Also das heißt ja auch, eine Raquel Rodriguez sollte jemand sein, die, wenn sie noch ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt hat, in der Spitze mitspielen kann. Liv Morgan ist auch jemand, auch wenn ihr Championship-Run nicht wirklich geil gewesen ist, aber die connected mit dem Publikum, die hat sich auch inzwischen etabliert. Die wäre auch jemand, die man noch da oben einsetzen könnte.
Crowd ist schnell geturnt gegen die übrigens.
Bitte?
Die Crowd ist schnell geturnt gegen die, darf man nicht vergessen.
Ja, aber wenn man sich so online die Reaktionen auf sie anschaut, ist das größtenteils tatsächlich positiv. Also zumindest ist mein Eindruck. Ne? Ronda Rousey, Shayna Baszler, könnte ich mir auch, wenn da die Verletzungsmisere endlich mal vorbei ist, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass die natürlich dann auch Namen werden, die da wirklich regelmäßiger oben mitmischen.
Ja, aber muss nicht.
Aber wird man machen. Also Rhea Ripley gegen Ronda Rousey hat nicht nur viele R's, sondern ich glaube, da gibt's auch einige, die sagen, das sind zwei große Namen gegeneinander und da könnte eine Rhea Ripley zum Beispiel auch noch von profitieren, eine Ronda Rousey zu besiegen. Als Beispiel. Ja, ansonsten, wie ihr gesagt habt, ein bisschen Füllmaterial. Ich bin neugierig drauf, ob man es schafft, ein paar Namen hier dann auch wirklich zu etablieren und dem eine Persönlichkeit zu geben. Indi Hartwell, by the way, wäre halt eben eine interessante Komponente. Zoe Stark wäre spannend. Katana Chance, Kayden Carter. Ich finde, die haben beide als Tag-Team was. Ich weiß nicht, ob die als Einzelwrestlerinnen funktionieren. Ansonsten, ich würde mir wünschen, dass man endlich mal was aus Piper Niven macht. Auf
oder lange aus Candice Sicht. LeRae.
Candice LeRae auch, ja. Gucken wir mal, ne? Sollen wir dann den Sprung rüberwagen zu SmackDown oder wollt ihr noch was zu Raw hier sagen?
Nee, du könntest SmackDown springen.
Chris?
Ja, mach ruhig.
Ja, ich will nicht hier der Alleinherrscher sein. Hallo, wir leben hier in einer Demokratie.
Ja, jetzt tu mal nicht so, ne? Weil die Leute wissen, wie du dich privat immer so aufführst in unserem Headlock-Chat.
Ja, klar. Ich hab auch, aber es ist ja auch auf meinem kleinen Thron hier. So, machen wir weiter.
Der Thron ist aber auch nur klein, weil du sonst nicht draufklettern könntest.
Man ist es auch mein kleines Töpfchen eigentlich. So. Ja, dann lass uns doch mal hier über SmackDown sprechen. Wird natürlich ganz klar angeführt von der Bloodline, Roman Reigns, Solo Sikoa, die man hier rübergeholt hat. Und dann eben auch im Nachgang noch die Usos, also die Bloodline ist komplett geblieben. Man muss aber auch sagen, wir haben bei SmackDown einen relativ starken Stable-Fokus. Ne? Wir haben den OC natürlich noch dabei in geballter Stärke mit AJ Styles, Luke Gallows, Karl Anderson, Kai Raunt jetzt so intern so ein bisschen.
Yay.
Und Mia Yim natürlich auch. Da ist schon ein bisschen mehr los, plus eben auch noch die Latino World Order, wo es ja auch heißt, dass man da jetzt ein bisschen stärker noch drauf eingehen wird. Und man hat dann eben auch noch, wie ich finde, einige sehr prominente Namen in der, ja, Mid- und Undercard. Also, klar, ein Edge ist dabei, ein Bobby Lashley ist noch mit dabei, Theory ist mit rübergekommen, wir haben die Brawling Brutes noch, wir haben Kais Lieblingswrestler, den LA Knight, noch mit dabei. Also,
ja.
Und auch in der Damendivision, wie ich finde, wirkt das alles ein bisschen tiefer mit Champion, aktuell noch Raw-Champion Bianca Belair, Charlotte Flair ist auch dabei, wenn sie dann aus ihrer Pause zurückgekehrt ist. Wir haben eine Bayley, wir haben eine Asuka, Dakota Kai, Io Sky. Das fühlt sich schon ein bisschen tiefer an insgesamt, gerade in der Spitze, Kai. Oder ist das nur meine subjektive Wahrnehmung?
Ja, also auch gerade, wenn ich mir so das SmackDown Roster angeguckt habe, habe ich mir gedacht, auch generell in der Männer-Division, die ist sehr dünn besetzt, da sind wenig Talents drin, ne?
Ja.
Wenn du dann noch denkst, dass ja allein schon 4 Leute davon, was dann gefühlt 10% oder 15% ausmacht, dann allein schon die Bloodline sind, ist es schwierig. Dann hast du natürlich auch noch gewisses Füllmaterial dabei, wenn ich jetzt an so Leute denke, wie laut Olf das beste Tech-Team der Welt mit Hitro natürlich.
Klar.
Die noch dabei hast.
Hitromaniac.
Also, Hitromania.
Ja, demnächst.
Also, du hast natürlich auch hier wieder die Chance, gerade weil ja auch dann der Teich kleiner ist und auch nochmal viel, viel weniger Fische drin sind, hast du ja die Chance, dann dich besser zu präsentieren. Also ich glaube auch, dass zum Beispiel ein Grayson Waller oder ein Cameron Grimes davon profitieren, ist das Wort, können. Ich stand gerade auf dem Schlauch. Gerade auch, weil du bedenken musst, die Midcard muss irgendwie gefüllt werden. Wir brauchen auch Gegner für einen Austin Theory. Wir brauchen auch Gegner für einen Roman, auch wenn ich glaube, dass Roman viel, viel, viel weniger worken wird als zum Beispiel der World Heavyweight Champion natürlich. Also auch weniger Shows. Weil da hast du letztendlich auch nur hast einen Edge, den du nochmal nutzen kannst. AJ gegen Roman, hätte ich auch Bock drauf. Bobby Lashley. Und dann, ja gut, Sheamus hätte nochmal irgendwann sein Edge verdient, finde ich. Aber
so Karrion Kross, hallo, Karrion Kross, der hat noch immer die Sanduhr da stehen, weißt du?
Die Sanduhr steht da immer noch. Die läuft sehr lang anscheinend. Aber also
ganz kleines Loch in der Sanduhr.
Wie du sagst.
Also ganz kleines Loch. Ein Körnchen nach dem anderen.
Ja. Das ist wirklich auf den ersten Blick sehr dünn besetzt.
Ich finde, in der Spitze ließ sich das eigentlich gar nicht so dünn. Wenn du jetzt gesagt hast, ne, Roman Reigns, Edge, AJ Styles, Lashley, Sheamus. Gut, Ray jetzt vielleicht nicht, aber trotzdem ist das ja schon, da sind schon ein paar Namen in meinen Augen dabei, wo man jetzt erstmal sagen könnte, ja gut, um die kann man jetzt die Main-Event-Geschichte drumherum bauen. Oder Chris, bin ich dazu zu blauäugig?
Nee, ich sehe das genau wie du. Also ja, auf den ersten Blick ist es ein bisschen dünn, vor allem dünner als Raw. Aber wie du schon sagst, in der Spitze, klar, Roman Reigns als Champion, vermutlich werden wir nicht so viel von ihm sehen. Aber er thront über allem. So, aber wir haben gerade mit Edge haben wir noch einen absoluten Topstar, Hall of Famer, jemanden, den die Fans lieben, um den herum du deine Show stricken kannst auch. Dazu dann noch ein AJ und ein Bobby Lashley, die auch ganz oben mitspielen. Und ich finde, es ist eigentlich ein sehr klassisches Smackdown-Roster, denn wir hatten ja sehr oft eben bei der blauen Show so die Phase, dass dass wenige größere Leute, sag ich mal, da waren und dafür hattest du halt aber auch die Arbeitstiere da, wo du sehr viel Matchqualität gesehen hast und sehr viel Entwicklung vor allem, was frischere Leute anging. Und ich habe das Gefühl persönlich, dass das SmackDown-Roster das auch bietet, denn wenn wir jetzt auch mal weggehen von Sheamus und Ray und sowas, die wir ja alle kennen, die auch wichtig sind für den Brand. Wir haben hier einen Austin Theory, der bewiesen hat, dass er was kann, aber er braucht auch jemanden, an dem er sich abarbeiten kann mit seiner Fiesheit. Dazu dann LA Knight, wo noch viel Potenzial ist. Auch, er heißt zwar Butch, aber wir wissen alle, was ein Pete Dunne kann, ne? Da kann man noch viel mehr draus machen. Cameron Grimes kann man sicherlich cool bei SmackDown unterbringen. Die Latino World Order, da ist noch nicht alles zu erzählt. Und die geht richtig ab. Die Leute haben Bock drauf. Und
ganz wichtig, Santos Escobar. Also den haben wir zuletzt auch im Underrated Podcast ein bisschen unterschlagen. Ja. In dem sehe ich auch einiges.
Absolut. Genau den wollte ich nämlich jetzt nennen.
Entschuldigung.
Alles gut. Rey Mysterio, klar, das ist der große Name. Aber die haben doch nicht nur Bock drauf, weil Ray dabei ist. Santos Escobar ist natürlich der oben steht da in dieser Gruppierung dann, wenn Ray nicht da ist. Aber der Wild und Del Toro, den guckt man doch gerne zu. Die können was. Gebt denen die richtigen Gegner. Das hatten wir ja schon so oft bei SmackDown, dass dann auch irgendwie 3 Tag-Teams oder sowas da waren. Aber die haben so gut harmoniert und in so einer Regelmäßigkeit geile Matches geliefert, dass man Bock drauf hatte. Also es ist einfach Potenzial da. Auch Pretty Deadly können einiges reißen. Da können sich
sehr richtig, unsere Jungs,
ja, Alter, da können sich richtig präsentieren. Die sind so unterhaltsam mit dieser schönen Blödheit, die sie dabei haben. Ja, ich würde sagen, so zwei Midcard Single Wrestler mehr würden SmackDown gut stehen, aber ich sehe trotzdem sehr viel, was ich hier einfach bewegen kann und Leute dadurch, dass es nicht so überfüllt ist, auch mehr Spotlight bekommen können und sich damit eben dann auch beweisen können, dass sie für ja höhere Card-Regionen vielleicht dann auch ja.
Was ich da übrigens sehr, sehr komisch finde, weil du sagst, da fehlen so ein, zwei Leute und da gehe ich eigentlich mit, dann checke ich nicht, warum gewisse Personen, wie zum Beispiel Mustafa Ali, der ja Potenzial hat, aber auch jetzt dieses Gimmick mit dem, ich bin so Backstage bei dir und laber dich so motivational zu, das ist auch wirklich der größte Rotz, ne? Aber warum man da nicht sagt, ich schmeiß noch einen Mustafa Ali und einen Elias zum Beispiel rein?
Elias ist mir vollkommen egal, aber Mustafa Ali, ja, typischer SmackDown-Wrestler eigentlich. Und dann, wenn du sie schon wieder zusammenpackst, Shelton Benjamin und Cedric Alexander passen auch. Einfach wie die Faust aufs Auge zu SmackDown.
Ja. Ja. Und auch da, ganz ehrlich, ne, ich werde auch nicht müde, das zu sagen. Packst du wieder zu Bobby Lashley, mach das Hurt-Business, dann hast du das Hurt-Business, du hast die Bloodline, du hast die Latino World Order, dann hast du drei vernünftige Stables, das ist doch oft, damit kannst du doch auch arbeiten.
Ja, geht auch, alles.
Ich war gerade ein bisschen überrascht, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, dass du einen Solo Sikoa hier nicht noch in die Midcard hier eingebaut hast, weil ich finde, das ist eigentlich gerade der.
Stimmt.
Das ist der, der als nächstes ausbrechen wird und der ja auch wirklich im Mittelpunkt hier der großen Geschichte steht, neben den Usos und neben Roman Reigns. Ich meine, Kai hat den schon in höchsten Tönen gelobt zuletzt, aber ich sehe es eben auch so. Das wird noch ein bisschen dauern, aber ich weiß nicht, ob er gleich ganz, ganz oben durchstarten wird. Ne? Um jetzt mal so diese ganz hohe Messlatte hier zu nehmen, wird er irgendwann seinen Batista-Moment bekommen. Ne? Also wird er dann irgendwann gegen Roman Reigns oder für Roman Reigns eben diese Rolle übernehmen. Sehe ich ihn ehrlich gesagt nicht. Ich finde, da fehlt noch ein bisschen was. Aber das wäre jemand, den könnte ich mir auch super gut in der Midcard vorstellen, als IC-Champion, als US-Champion, neben Roman Reigns, der von mir aus auch noch dann Titelträger ist, würde der Bloodline dann auch noch mal gut tun, finde ich. Und LA Knight auch jemand, der da in der Region auch gut mitspielen könnte. Und ich glaube, dass man den auch mit ein bisschen Push, wenn man da ein bisschen konsequent ist, du könntest da so eine Cinderella-Story draus erzählen. Lass LA Knight von ganz unten nach ganz oben schießen und gegen Roman Reigns antreten mit seiner frechen Schnauze. Ich glaube, das wird super gut funktionieren. Die Leute würden das nehmen, der würde nicht gewinnen, aber den könntest du sehr schnell nach oben pushen, weil der eigentlich alles mitbringt. Der bringt das Charisma mit, der bringt das Mic-Work mit und der ist akzeptabel bis gut im Ring. Ich sage nicht, dass...
Und der bringt die Catchphrase mit, ne?
Yeah.
Mit diesem Yeah. Also da haben die Leute so brutal Bock drauf. Also wirklich, ich verstehe nicht, wie man das nicht nutzen kann. Wie kann man das denn nicht sehen?
Eben. Ja, und also ich sehe ja auch von der Art und Weise, wie er redet, ich finde ja immer, das ist so ein bisschen wie ein moderner Steve Austin. Von dem Rhythmus her, von der Betonung her, da ist sehr viel damit drin. Und nutzt das. Und ich hoffe, das wird man irgendwann mal machen. In jemand wie Karrion Kross zum Beispiel, den brauche ich jetzt nicht unbedingt, ne?
Schwierig.
Nee, der kann einfach gehen.
Ja, aber so einen Typen brauchst du auch irgendwo.
Ne?
ja, doch, der Auftritt und alles, macht schon was her. Ich
ja, das ist das Einzige an dem, das ist halt das Problem.
Ja.
Der
ja.
macht nichts mal mehr her, seitdem er wieder her hat.
Ja, das stimmt.
Aber ich sehe den nicht in der Nähe irgendeines Titels, ja, egal in welcher Region. Ich will den nicht in der Uppercard oder noch höher haben. Aber das ist halt auch jemand, der ist, sagen wir es mal so, du kannst eher besser dastehen, wenn du gegen Karrion Kross gewinnst, als hier, wie hieß der Typ ohne Kinn nochmal, der da bei AJ Styles rumgelaufen ist?
Ey, James Ellsworth war wunderbar interessanter.
Ach, komm, hör auf.
Karrion Kross ist wirklich so ein Vakuum meines Interessens, ne? Ich sehe und bin gelangweilt. Ich sehe und denke mir, ey, ich könnte eigentlich mal wieder spülen. So Karrion Kross, oh, ich glaube, ich muss Treppenhaus putzen. Wirklich, das passiert, wenn ich Karrion Kross sehe. Ich hasse den mit Hingabe.
Aber so vom Look und so her, ist es schon nicht so schlecht, jemanden dabei zu haben, der das verkörpern kann.
Ach, Junge, der sieht aus wie jeder. Der sieht aus wie jeder Türsteher.
Ja, damit wirst du aber halt im Euro-Wrestling World Champ, ne? Das muss man auch sagen.
Eieiei.
Ich hasse Karrion Kross.
Nee, aber was ich sagen will, ist halt eben, ich finde, wir haben hier eine relativ klare Struktur innerhalb des Rosters, was mir in bei Raw so ein bisschen abgeht. Also ich finde, wir haben eine relativ solide besetzte Main-Event-Szene, Upper-Mid-Card-Szene, wir haben eine gut besetzte Mid-Card-Szene um Austin Theory, um Leute wie auch von mir ist ein Solo Sikoa, LA Knight und Konsorten, genauso wie ich auch finde, dass wir eine solide besetzte Tag-Team-Division haben, mit den Usos vorneweg, mit den Brutes, mit der Latino World Order, mit den Street Profits. Und bei den Street Profits sehe ich auch noch Potenzial. Auch da gab es ja schon lange Zeit Gerüchte, dass man mal mit beiden mal was in Richtung Singles-Wrestler probieren könnte. Weil ich finde die als Team unterhaltsam, aber die entwickeln sich auch nicht weiter. Da ist halt immer dasselbe mit den beiden.
Ja, ja, ich brauche die aber auch nicht als Singles-Wrestler, muss ich ganz ehrlich sagen.
Doch, ich glaube, Montez Ford könnte funktionieren und ich glaube, dass Angelo Dawkins überraschen könnte.
Ich glaube, Montez Ford wird anfangs funktionieren, ganz einfach, weil er sich gut bewegen kann und alles. Aber ich weiß nicht, ich glaube, viel mehr Maschen hat er irgendwie nicht drauf und so nach einem Vierteljahr fände ich ihn langweilig. Also das wäre jetzt meine Befürchtung. Aber Kai, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen.
Kai sagt was Schönes.
Also Angelo Dawkins, ne, kannst vergessen. Da passiert gar nichts. So, der ist, glaube ich, ein witziger, netter Typ, aber auf gar keinen Fall wird er irgendwas solo erreichen. Ne? Also so, der war 7 Jahre bei NXT und hat nichts an Wand
aber
bekommen,
der hat sich, wie ich finde, also toll entwickelt. Also der hat einen größeren Entwicklungssprung in den letzten Jahren gemacht als Montez Ford zum Beispiel.
Ja, weil er deutlich beschissener war als Montez Ford von Anfang an. Also, ja, Mika entwickelt sich auch krasser sprachlich als ich, weil Mika bei 0 anfängt und ich bei 2 angefangen habe. So,
also, ich weiß nicht, der spricht jetzt schon viel besser als du, glaube ich.
Das ist ja wirklich kein Maßstab zu sagen, dass der sich besser entwickelt hat. Also, Das haben wir ganz oft schon gesehen. Montez Ford hat natürlich auch 1000-mal mehr Charisma und ist 8000-mal interessanter. Ich glaube auch, dass der wirklich was erreichen könnte in der Midcard. Der ist ja auch, also egal, was Chris jetzt gesagt hat, der ist ja auch jetzt schon anstrengend, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Wir erinnern uns an seine Performance in der Chamber, die geil war, natürlich auch gerade mit diesem Spider-Man-Sprung vom Dach. Wir erinnern uns aber auch an seine 400 Crotch-Chops, die keinen Sinn gemacht haben. Ne? Also ich glaube, wenn man dem sagt, ne, dieses, also Wrestling ist ja dann häufig, dass sie sagen, ich drehe mich auf 200%. Wenn sie Montez Ford sagen, dreh dich mal vielleicht auf 80%. dann wird er sogar noch mal besser funktionieren. Also, ich sehe da schon ganz klares Potenzial für die Midcard.
Alter Power-Couple mit Bianca Belair dann.
Oh ja.
Du meinst so wie Rollins und
Das wäre das, glaube ich, das Nervigste, was man mir antun könnte.
Das wird kommen übrigens. Ich glaube, dass man diese Geschichte stärker ziehen wird.
Oh, Wolf, meine Güte, heute Abend habe ich wieder Albträume.
Ja, es tut mir leid.
Selbst sowas nicht. Aber lass uns doch mal jetzt hier von Angelo Dawkins weggehen und über jemanden sprechen, der wirklich eine gute Entwicklung genommen hat und sich vermutlich noch weiterentwickeln wird. Grayson Waller,
ja,
finde ich, ist ja jemand, absolut, auf den sollte man ganz besonders ein Auge werfen im SmackDown-Roster.
Bin ich komplett dabei. Ich prognostiziere ja schon seit Wochen und Monaten Großes für den. Und ich finde es auch gut, dass man den hier aus NXT rausgeholt hat. Mein einziges Problem ist, dass ich finde, dass er und Austin Theory sich zu ähnlich sind. Vom Typen her und auch von der Art und Weise, wie sie ihre Charakter verkaufen. Das ist mein größtes Problem, dass Theory hier ihm ein bisschen in der Quere stehen würde, weil die beiden so ein bisschen sich doppeln, was den Charakter angeht. Aber ansonsten, toller Typ.
Damit kannst du aber auch was machen. Ja, lass Austin Theory mal seinen Titel verlieren. Und die beiden Backstage sind auch so ein bisschen stinkig aufeinander, weil sind halt beide ja komplette Arschlöcher in ihrem Gimmick, ne? Und da dann vielleicht dann auch so, die zu einem Tag-Team mal für ein Vierteljahr machen und mal sehen, was sich daraus entwickelt. Könnte ich mir sehr, sehr witzig vorstellen, wie die so untereinander agieren, weil sie sind zwar zusammen erfolgreich, aber sie sind beide halt so richtige Ekelpakete und hassen sich. Hätte ich Lust drauf.
Hatte ich übrigens auch schon mal so in der Art angedacht, dass man mit den beiden so eine Story machen kann. Ist halt eine typische Wrestling-Story, ne, die sich da anbieten
würde. Ja, klar, aber es muss ja auch nicht immer alles super innovativ sein, solange es unterhaltsam ist.
Ja. Kai, wie siehst du denn die Rolle von dem Grayson Waller?
Also ich sehe da auch sehr, sehr, sehr viel Potenzial in dem Grayson Waller. Auch das, jemand, den man perfekt beschreiben kann mit, der ist so schön zu hassen. Also da Das macht er ganz richtig. Ich sehe ihn auch, wenn ich ehrlich bin, was die Promos angeht, da sehe ich auch noch mal deutlich mehr Potenzial in ihm als zum Beispiel in einem Theory. Und Theory ist wirklich nicht schlecht, muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube, Waller kann da noch mal deutlich besser werden, weil, weiß ich, der hat da so eine ganz natürliche Ausstrahlung, eine ganz eigene Art zu reden, die ihn wirklich sehr schön hassbar macht. Das hat er auch in NXT gezeigt. Also es würde mich sehr wundern, wenn der nix erreicht im Main Roster. Also, dass der irgendwann in der Midcard landet und auch da mal ein Belt hält, das muss eigentlich passieren.
Einen Waller kannst du, glaube ich, alleine in den Ring stellen und brauchst ihm keine Story geben und er kann trotzdem das so richtig alles auf sich ziehen mit dem Hass und über wen er spricht. Er findet sofort ein Ziel und weiß sich zu positionieren. Ein Theory ist jemand, der hängt schon mal in der Luft, wenn er kein Ziel hat, an dem er sich abarbeiten kann, finde ich.
Ich bin halt gespannt, ob es jetzt bei einem Waller auch im Main-Roster klappt. Also auf der, nennen wir es mal, großen Bühne. Ne? Mhm. Ja. Weil NXT ist natürlich noch halt sehr behütet oder sowas. Und jetzt im Main-Roster ist ja auch ein anderer Druck zu performen. Und ich bin halt sehr gespannt, ob er dem Druck gewachsen ist oder nicht.
Ich glaube schon. Ich finde gerade so im letzten Jahr hat er eine Riesenentwicklung genommen. Also so, als er da zuerst auftauchte bei NXT, boah, ich weiß nicht. Konnte nie so viel mit dem anfangen, aber Heide Witzka.
Mal abwarten. Also ich sehe auch sehr viel in dem. Ich hoffe, dass man da auch behutsam vorgeht und den Stück für Stück einfach in den Mittelpunkt rückt, weil, wie gesagt, ich sehe auch einiges da, was seine Zukunft angeht. Wir haben natürlich auch noch hier so ein paar Blind Horses, ne? Gerade wenn man so in die Free Agent Richtung schaut, haben wir da natürlich auch noch so ein paar Namen, wie beispielsweise Zion Quinn, einen Von Wagner. Wir haben auch noch Baron Corbin und natürlich auch jemand, der noch von NXT gedraftet worden ist, Cameron Grimes, der jetzt ja auch mit Baron Corbin erstmal in der Geschichte hier ist. Ich habe mal gesagt, Zion Quinn ist jemand für mich, der hat einen gewissen Look. Im Ring fehlt da noch ein bisschen was. Auch mit dem Publikum zu connecten fehlt ein bisschen was. Kann ich mir was vorstellen. Von Wagner werde ich nicht warm mit. Also auch wenn er einer von den, der Sohnemann von einer der Beverly Brothers gewesen ist. Weiß ich gar nicht. Was die Namen hier angeht. Kai, wie geht's dir da bei den Namen?
Also ich finde gerade Zion Quinn sieht super generisch aus. Der sieht aus wie jeder Creator Wrestler, meiner Meinung nach. Da tue ich mich halt ein bisschen schwer mit. Baron Corbin fällt übrigens genau in diese Kerbe, die Chris schon angesprochen hat. Die kannst du perfekt nutzen für House-Shows. Den kannst du mal von Leuten vermoppen lassen. Das, was er macht, macht er immer solide. Der ist ein super vernünftiger Worker. So. Der langweilig ist, dass ich es hier nicht brauche, bla bla bla. Müssen nicht drüber reden, aber das, was er macht, macht er vernünftig. Ne? Kann sagen, geh in das Match, verlier, sieht aber irgendwie blöd aus und sei dann wütend, macht er dir zu 100% vollkommen okay. Also den kannst du da reinstecken, passt. Von Wagner, ey, keine Ahnung, weiß ich nicht, was man in dem sieht. Ich finde, der ist sehr durchschnittlich, hat wenig Ausstrahlung. Promomäßig ist es auch lame. Keine Ahnung, warum man den abgecallt hat, wenn ich ehrlich bin.
Lass doch hier vielleicht mal dann zu den Damen kommen, weil auch da, habe ich ja gerade schon angesprochen, auch da in der Spitze, eigentlich auf dem Papier stark besetzt. Wir haben Bianca Belair, haben wir gerade schon angesprochen. Charlotte Flair, Bayley, Asuka, dann natürlich Damage Control komplett, also solange sie noch komplett sind, Dakota Kai, Io Sky, Selina Vega als Teil der LWO, Mia Yim. Natürlich haben wir auch mit Alba Fire und Isla Dawn die amtierenden NXT Women's Tag Team Champions und dann noch Shotzi, Lacey Evans, Scarlett, B-Fab. Wir haben Tamina übrigens auch.
Ja.
Tamina, ja. Aber ich finde so in der Spitze hat man da durchaus einige gute Namen plus eben auch, wie ich finde, mit Dakota Kai, Io Sky, auch noch Leute, die danach kommen könnten, genauso wie Alba Fire und Isla Dawn. Also zumindest wrestlerisch finde ich das ein rundes Roster insgesamt. Kai, wie geht's dir?
Also ist natürlich dünn besetzt, aber man muss auch ganz klar sagen, das Roster muss auch nicht ansatzweise so voll sein wie bei Raw, weil das ist viel zu voll. Wie ich schon gesagt habe, es wurde einfach aufgefüllt.
Und du hast auch nur 2 Stunden bei SmackDown, das darfst du auch nicht vergessen.
Genau, das hat auch. Man muss auch ganz klar sagen, jetzt das klingt zwar härter, als es gemeint ist, aber bei den Frauen brauchst du ja insofern gar nicht diese Midcard, weil es gibt keine Midcard-Belt, ne? Und wann hast du mal ein Frauenmatch irgendwo auf der Card, was nicht um Titel geht? Man sagt, hier geht's jetzt um die Fehde bei dem Pay-Per-View.
Becky Lynch, Trish Stratus.
Ja, aber das ist halt eher auch Main-Event-Riege, ne? Also, und von daher ist es vollkommen okay. Du hast hier für Belair dann Gegner mit Charlotte, Bailey, Asuka oder halt dann auch mit einer Io Sky, wie wir gesehen haben. Die ist auch da wirklich sehr, sehr gut. Dakota Kai kannst du auch nehmen. Also, ich finde, das ist vollkommen okay aufgefüllt. Das, was danach kommt, ist schon eher Undercard, ne? Also, weil auch eine Shotzi ist jetzt auch die ganze Zeit da. Die ist schon auch gut bei House-Shows oder sowas, ne? Also, und auch eine B-Fab, yo, die läuft da rum. Termina, wie kann ich jetzt anfangen? Scarlett hat natürlich mit Karrion Kross und dem Typen. Ja. Also, Scarlett an der Seite von Karrion Kross mit seiner super Ausstrahlung, wie wir gelernt haben von
Chris. Das habe ich nie gesagt!
Ist natürlich auch ganz wichtig. Also, was ich mich halt nur frage, ist, was man da mit Ebba Fire und Isla Dawn macht. Also, lässt man die dann auf kurz oder lang gegen Liv Morgan und Raquel Gonzalez fäden?
Rodriguez.
Weiß ich nicht. Ach ja, stimmt. Das ist der neue Name. Die klingen beide sehr generisch, wenn man ehrlich ist. Gegen Liv und einfach Raquel fäden. Mal schauen, wie man das da macht. Mia Yim hängen ja so halb mit dem OC ab. Mal schauen, in welche Richtung das geht. Aber wenn man jetzt gerade auf den Main-Title guckt, hast du da auf jeden Fall vernünftige Herausforderungen.
Im Grunde genommen willst du doch sowieso nur ein Triple Threat zwischen Shotzi, Lacey Evans und Tamina sehen.
Ey, wirklich. Hier, Dingens, Iron Man Match.
Iron Woman Match schon.
Übrigens, nee, aber Iron Woman. Ich habe nie gesagt, dass Karrion Kross eine super Ausstrahlung hat. Aber wo du jetzt das dann schon ansprichst hier mit Scarlett, ne? Du darfst auch nicht die notgeilen Deppen vergessen unter den Wrestling-Fans. Da gibt's einige, ja? Und dann hat auch Karrion Kross das Plus.
Und
dann
hat man eine geile Alte.
So nämlich.
So nämlich. Das ist ein Argument, das lasse ich nicht sehen.
Chris, wie siehst du denn hier die Damen-Division? Bist du dabei Kai, bei dem, was er gesagt hat?
Ja, ziemlich. Ja, es sind genug Leute da, genug Gute halt eben auch. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass Damage Control irgendwann getrennte Wege gehen, dann hast du halt nicht mehr nur Bailey und ein Tag-Team, wie wir es ja jetzt auch schon gesehen haben, Io Sky ja auch mit dem Titelmatch, dann können die auch alle getrennt voneinander funktionieren. Also genug da, gerade wo du es schon sagtest, ist eine Stunde kürzer als Raw. Und ja, kann man so machen. Auch eine Alba Fire und eine Isla Dawn können auch getrennt voneinander sonst funktionieren oder nicht als Tag-Team, sondern mit Alba im Mittelpunkt und der anderen eben so ein bisschen als Managerin auch. Also das, ich will jetzt nicht sagen, dass da ein Riesenpotenzial in der Division ist, aber ich glaube, wenn man sagt, läuft schon so, dann ist das angemessene Fazit.
Kai, siehst du was in Dakota Kai?
Also weniger als in Io Sky, wenn ich ehrlich bin. Und
aber die kann Englisch.
Dakota, ja, gut, kann ich auch. Bin ich jetzt auch in der Division. Und Dakota Kai natürlich damals auch in der Fehde mit, ich glaube, es war Tegan Nox. Mhm. Da konnte sie natürlich auch schön den Heel spielen. Aber auch da hatten wir das Problem, die zeigt dann diese bösen, harten Heel-Moves, die bei ihr aber weder böse noch hart aussehen, ne? Also ich finde, die muss noch sehr viel an sich arbeiten und wie sie ihre Aktion im Ring rüberbringt. Weil das ist die Sache, die mich bei ihr am meisten stört, dass ich ihr wenig abnehme von diesem harten Stil, den sie fahren möchte.
Für mich ist halt Dakota Kai hier so ein bisschen die unbekannte Größe innerhalb dieser Division. Also ich bin ehrlich, in Alba Fire und Isla Dawn, auch wenn gerade Alba Fire eine tolle Wrestlerin ist, sehe ich nicht so viel. Also da fehlt mir ein bisschen was für ganz, ganz oben. Was so Micwork und Ausstrahlung angeht, aber Dakota, weiß ich nicht, das kann halt in beide Richtungen gehen. Das kann sein, dass sie da absagt, aber ich glaube, dass man mit der mal was versuchen wird und dass man, wenn Damage Control manchmal sind, die vielleicht auch mal als neuen Namen hier einsetzen wird. Ist ja auch eine von denen, die hier quasi zurückgeholt worden sind von Triple H persönlich. Vielleicht will er da auch sein Investment so ein bisschen rechtfertigen. Chris, willst du da was zu sagen?
Würde ich dir zustimmen. Ich sehe eigentlich recht viel in Dakota Kai. Auch schon vor diesem Heel-Turn damals. Ich fand, ich finde Tegan Nox ganz furchtbar, ne? Muss ich sagen, die gibt mir ja gar nichts. Und da musste Dakota Kai auch viel um sie herum arbeiten, weil aus Tegan Nox nichts kam. Ich finde die im Ring gut. Ich finde, sie verkörpert ihre Rolle sehr gut.
Und ja, wie du schon sagst, ich kann mir auch vorstellen, dass da was versucht wird. Und oft bringt es dann ja auch was, die Leute in kaltes Wasser zu werfen, dass sie auf einmal funktionieren, wenn sie irgendwie eine Stufe über der eigentlichen Stufe dann stehen. Erinnern wir uns alle mal an Alexa Bliss, als die ins Main Roster kam. Bei NXT hat auch jeder gesagt, boah, ja, viel läuft da nicht. Und auf einmal hat die ihr Main Roster performt und war da Champion und war von allen geliebt, so nach dem Motto.
Ja, auch die ist ja ein Name, bei dem wir nicht genau wissen, wie es jetzt weitergeht, ne? Hat ja da ihre Hautkrebs-Geschichte gehabt und erholt sich dann auch davon. Carmella ist momentan auch raus, darf man auch nicht vergessen, ne? Die ist ja schwanger. Fingers crossed, dass diesmal alles gut geht. Auch eine Aaliyah haben wir theoretisch noch. Die, nicht, dass ich jetzt viel in der sehen würde, aber die ist theoretisch auch noch da. Das sind so ein paar Namen, die ich hier noch mit reinschmeißen würde, die man auch mal so bringen könnte. Gut, Carmella jetzt erstmal nicht, aber die man hier auch sowohl bei Raw als auch bei SmackDown so als Überraschung reinschmeißen könnte. Ich glaube, eine Alexa wäre da auch eben ein Name. Genauso auch wie natürlich auch ein Logan Paul da flexibel in die Fäden eingesetzt werden könnten. Genauso wie es auch eben...
Ich dachte jetzt in die Damendivision.
Nee, nicht in Damendivision, in die Fäden. Genauso wie es auch ein Brock Lesnar ist ja auch so jemand. Da kann es auch sein, dass der nach der Fehde mit Cody vielleicht auch sagt, ja, dann gehe ich halt mal zu SmackDown rüber, weil ich da gerade Bock drauf habe. Da hat man sich auch die Hintertürchen offen gelassen. Aber Stand jetzt erstmal, wie ist jetzt euer Fazit hier zu den Rostern von Raw und SmackDown? Ich fange bei Kai an.
Es gibt ja verschiedene Betrachtungsweisen. Ne? Du könntest natürlich auf der einen Seite sagen, Raw ist ein bisschen überfüllt in manchen Ecken und SmackDown ist ein bisschen dünn besetzt. Aber ich finde, was man wirklich hier im Podcast meiner Meinung nach gut herausstellen konnte, ist, dass beide Roster Stand jetzt, man weiß nicht, was passiert, aber so aussehen, als hätten viele Leute eine sehr gute Chance, sich weiterzuentwickeln oder nächsten Schritt zu gehen. Ne? Also auch wenn wir jetzt an Call-Ups denken, wie zum Beispiel Cameron Grimes, Grayson Waller oder auch Pretty Deadly zum Beispiel bei SmackDown, dass du da die Chance hast, aber dann auch jetzt bei Raw zum Beispiel, gerade auch durch den neuen Belt, dass du die Chance wieder hast, neues Main-Event-Talent irgendwie aufzubauen und sich etablieren zu lassen, neben einem Cody und einem Seth und einem Drew McIntyre, dass da halt verschiedene Leute die Chance haben, dass sich Leute jetzt wirklich vernünftig in der Midcard-Szene etablieren können, jetzt egal, ob ich die mag oder nicht, aber jetzt auch zum Beispiel so ein Bronson Reed, dass er die Chance hat, dass ein Gunther die Chance hat, den nächsten Schritt zu machen Richtung Main Event zum Beispiel. Matt Riddle, je nachdem, wie sehr er sich selbst im Weg steht. Also ich finde, du hast hier wirklich gute Chancen. Eine Baustelle, die ich noch sehe, ist ganz klar die Tag-Team-Division, weil ich nicht weiß, was man damit genau macht oder wie man es löst. Weil das Problem ist, die Brand, wo die Champs gerade nicht sind, die natürlich bei beiden Brands antreten können, ne? Solange sie beide Belts haben. Und wir wissen endlich, wird es geteilt. Aber solange die Champs nur bei einer Brand sind, hast du dann immer so ein, ja, jetzt kämpft mal der gegen der bei der anderen Show. Und es interessiert im Endeffekt keinen. Das könnte also ein bisschen gefährlich werden. Also grundlegend kann man sagen, du hast, wenn du dir die Anordnung anguckst, für viele Leute eine Chance geschaffen, sich besser zu präsentieren als vorher, meiner Meinung nach.
Chris?
Ja, da kann ich größtenteils zustimmen. Also einmal das Problem mit der Tag Division sehe ich halt auch. Deshalb eigentlich, auch wenn es jetzt nicht mega viele Tag Teams pro Brand gibt, eigentlich braucht jeder Brand einen, ja, Tag Team Gürtel. Ansonsten würde ich sagen, lautet mein Fazit, der Draft war relativ unspektakulär. Aber ich bin sehr zufrieden, weil ich erkenne, also oder zumindest zu erkennen glaube, was dahinter steckt, warum sie die Roster so aufgeteilt haben, zumindest bei den meisten Leuten. Und wie Kai schon sagte, es ist überall Raum da, dass sich Leute entwickeln können. Und es war nicht so, wie es teilweise in vergangenen Drafts war, wo dann, keine Ahnung, was war es, 2008 oder was, wo Raw im Quotentief war. Und nee, das war die Supershow. Davor war es dann, dass alle Stars zu Raw kamen und SmackDown hatte kaum Leute da, außer zwei. Und dann kam direkt danach die Midcard. Ich finde, sie haben es relativ gut und clever aufgeteilt. Vielleicht gibt es so ein paar Ecken und Enden, wo dann einer fehlt oder einer zu viel ist. Aber ja, so im Großen und Ganzen finde ich das gut. Und wenn ich mir jetzt so die Namen angucke, jetzt auch nochmal, wo ich hier durch unser Handout scrolle, was du so schön angefertigt hast, Olf. Ja, ich sehe da Potenzial für verschiedene Fäden, für Splits, für zukünftige Tag-Teams, für neue Champions. Und ich habe jetzt bei nicht so groß den Eindruck, dass ich da sage, oh Gott, hoffentlich nicht, sondern ja, ich bin along for the ride, wenn ich mir das so anschaue.
Also ich muss erstmal sagen, das, was du gerade gesagt hast, möchte ich ja auch nochmal unterstreichen. Man hat den Eindruck, dass man sich jetzt zumindest größtenteils Gedanken darüber gemacht hat, was man mit so einem Draft anfängt und wie man hier auch zukünftig die Geschichten aufteilen möchte und auch die Shows aufteilen möchte. Das ist, finde ich, schon mal was ganz, ganz Wichtiges. Wir haben auch nicht einfach nur gesehen, dass quasi alle von SmackDown zu Raw gewechselt sind oder umgekehrt, quasi dass man einfach nur so ein bisschen Bäumchen Wechsel nicht gespielt hat, sondern man hat schon den Eindruck, dass hier eine Idee über weite Strecken dahinter ist. Ich sehe trotzdem Raw als die größere Baustelle im Vergleich zu SmackDown, weil da auch viele Namen dabei sind, wo man das Standing vielleicht noch nicht so gehabt hat. Auch einige Namen dabei sind, wo ein bisschen Character Work noch fehlt, wo man mehr Arbeit vor sich hat, um die wirklich auch zu etablieren. Ich finde, bei SmackDown hast du insgesamt das ausgeglichenere und das vom Unterbau her rundere Roster, was auch einfacher wahrscheinlich ist, weil du hast eben die Bloodline und du hast dann eben noch einige andere bekannte Namen, inklusive Gruppierungen, und das war's dann eben, weil das Roster insgesamt kleiner ist, weil die Show eben auch kürzer ist. Bei den Damen sehe ich das eben, wie schon angesprochen, sehr, sehr ähnlich. Also bei Raw fehlt mir da ein bisschen was, und da bin ich neugierig drauf, wie das sich langfristig entwickelt, ob man da wirklich eine, ja, auch neuen Namen etablieren kann und da wirklich auch mal jemanden von unten nach oben ziehen kann. Bei SmackDown, finde ich, hat man da eine bessere Aufteilung, um da auch wirklich einfach konstant quasi durchzufahren. Da mache ich mir keine Sorgen drum. Tag Team Division, ja, immer ein Problem, und da bin ich auch neugierig drauf, ob es jetzt unter Triple H, der ja nicht die totale Kontrolle hat, wie wir wissen, aber zumindest sehr, sehr viel Kontrolle hat, und wir wissen, man kümmert sich nicht um Tag-Team-Wrestling. Ich bin mal gespannt, ob man das da auch mal wieder wagen wird, dass man Tag-Team-Fäden wirklich mal in den Mittelpunkt stellt. Stable-Fäden hat man zuletzt häufiger gehabt. Das soll ja auch eines der großen Merkmale sein, dass bei SmackDown eben die Bloodline dominiert, bei Raw dann unter anderem eben der Judgment Day. Gucken wir mal, ob man das fährt und ob man da eben dann auch vielleicht in der Tag-Team-Szene ein bisschen mehr ja, Konsistenz quasi auch reinbringt. Aber ich finde es interessant. Ich finde, da hat man auf jeden Fall was richtig gemacht. Die letzten Shows, egal ob Raw oder SmackDown, waren auch relativ gut. Auf einem deutlich höheren Niveau, als was zum Beispiel noch vor einigen Jahren gesehen haben. Und das spiegelt sich ja auch in den Zuschauerzahlen wieder. Und auch so in der generellen Stimmung, finde ich, merkt man das schon. Also von daher, ja, so null und nichtig sich der Draft in seiner Präsentation angefühlt hat, so finde ich doch, dass das Ergebnis durchaus in Ordnung geht. Wenn auch Raw so ein bisschen, ja, die größere Baustelle für mein Befürhalten ist. Sagt man das so? Nein. Meiner Meinung nach.
Noch nie gehört.
Okay.
Für mein Empfinden?
Für mein Empfinden wahrscheinlich, genau. Aber dann würde ich sagen, sind wir hier an der Stelle durch, und ich frage wie immer, Kai, möchtest du noch etwas sagen?
Pretty Deadly werden beide World Champ. Jeder nimmt Roman ein Belt ab.
Bin gespannt.
Nee, ich habe eigentlich nichts zu sagen, außer ich finde das mit der großen Baustelle bei Raw, was du gesagt hast, finde ich ein bisschen zu hoch gegriffen. Lassen wir einfach mal sich das so ein bisschen entwickeln und schauen da in 2-3 Monaten nochmal drauf. Ich glaube, dann hat sich da alles so ein bisschen ergeben. Wir wissen, wo wir dran sind. Ansonsten, ich blicke relativ hoffnungsvoll in die Zukunft, aber ich bin im Gegensatz zu euch beiden Stinkstiefeln ja auch ein Optimist. Der denkt, dass Karrion Kross der beste Wrestler aller Zeiten
ist. Wunderschön. Dann mache ich jetzt hier an der Stelle den Deckel drauf, einen kleinen Hinweis auf die kommende Woche. Wir wissen, es gibt ein huge Announcement von Tony Khan. Wahrscheinlich was in Richtung AEW Collision. Und wahrscheinlich gibt es auch ein Announcement, was Warner Bros. Discovery angeht. Wir sind da schon am Planen und werden wahrscheinlich da ein Breaking News Video quasi zu machen. Das wäre dann am Donnerstag der Fall wahrscheinlich. Müssen wir gucken, wenn das so stattfindet alles, machen wir das. Wenn es was Kleineres ist, dann machen wir es nicht. Ansonsten geht's hier am Wochenende weiter, am Sonntag. Da sprechen Markus und ich über einen der größten Skandale der Wrestling-Geschichte, nämlich über den WWF Steroidskandal damals.
Ach so, ich dachte Randy Orton, der den Leuten in die Tasche gekackt hat.
Nicht ganz. Nicht ganz. Aber das wird dann das Thema sein in der kommenden Woche. Genauso auch, wenn ihr uns unterstützt auf Patreon Steady, haben wir auf jeden Fall wieder drei Podcasts am Start. Wir werden auf das erste Jahr von Gunther im Main-Roster zurückblicken und dann nochmal drüber diskutieren. Wir sprechen über Promos. Es gibt ein Match of the Week. Also lohnt sich auf jeden Fall, da dabei zu sein. Und ja, dann mache ich an der Stelle hier den Deckel drauf und sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.